entwickelt sich eine dynamische Richtung an den Kapitalanlagemärkten nach oben. Schon kommt die Frage, geht das jetzt so weiter? Und vor allem die zweite Hälfte der Frage ist interessant, wie lang geht es jetzt aufwärts an den Märkten?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich möchte diese Frage ein wenig beleuchten und versuchen, wie immer, das richtig zuzuordnen und hoffentlich helfen, mit diesen Themen, also mit diesen Entwicklungen richtig umzugehen, ohne sich wieder einer Treibjagd hinzugeben oder sich dazu sehr mitreißen zu lassen. Zugegebenermaßen, wir haben an den Kapitalanlagemärkten jetzt den stärksten Jahresstart seit den 50er Jahren hingelegt. So stark war der Januar noch nie oder schon lange nicht mehr. Und das ergibt sich einerseits aus der Logik heraus, dass 2022 ein sehr starker Rückschlag war in vielen Bereichen. Und vom tieferen Niveau gibt es rein technisch eine Gegenreaktion. Aber es kommen noch einige andere Faktoren mit dazu. Schauen wir jetzt nur die Meldungen, die gestern rausgekommen sind, an. Die Bank of England hat die Zinsen um 0,5% erhöht auf 4%. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen um 0,5% erhöht auf 3%. Und beide haben signalisiert, dass die Zinserhöhungen weitergehen. Aber der Kapitalmarkt hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt, weil hier jetzt kurzfristig einige Dinge vom Kapitalmarkt gefeiert werden, die langfristig natürlich problematisch werden könnten. Und dieses Feiern des Kapitalmarktes ist diese Woche nochmal bestärkt worden, weil einige Unternehmenszahlen gekommen sind. Diese Woche ist die heftigste Woche. Da sind so viele Zahlen gekommen und so viele wesentliche Unternehmen. Und die größte Überraschung hat der Kapitalmarkt aus den Zahlen von Facebook oder Meta bekommen. Wir haben darüber gestern kurz gesprochen. Aber es ist gestern noch weitergegangen und vor allem hat sich das auf andere Unternehmen ausgewirkt. Und es ist sehr gut zu beobachten, was da passiert, weil wir hier wieder eine Erklärung dafür finden, dass die aktuellen Kurse an den Kapitalanlagemärkten nichts mit der inneren Verfassung eines Unternehmens zu tun haben, sondern der Kapitalmarkt preist zukünftige Erwartungen aufgrund der letzten Meldungen in die aktuelle Kursentwicklung ein. Und wenn dann die neuen Meldungen kommen, dann passiert im ersten Moment eines: Es werden die Erwartungen, die eingepreist wurden, verglichen mit den aktuellen Zahlen und es kommt zu einer Korrektur. Ist zu viel Negatives eingepreist gewesen und die Zahlen sind positiver, dann gibt die Korrektur, geht nach oben. Würde zu viel eingepreist worden sein und die Zahlen sind nicht so gut, dann gibt es eine Korrektur nach unten. Und das haben wir innerhalb von 2 Tagen beide Ausschläge gesehen. Zuerst ist Facebook rausgekommen und bei Facebook war alles rundherum, man kann einfach sagen, grottenschlecht. Die Erwartungen waren schlecht. Einige haben schon gesagt, das Geschäftsmodell von Facebook ist tot. Die Online-Werbung geht sehr stark zurück. Der Zuckerberg hat daran festgehalten, weiterhin massiv in einzelne Bereiche zu investieren, gerade auch im Metaverse sehr stark zu investieren. Er hat daran festgehalten, dass er sehr viel Personal aufgenommen hat. Die Kosten waren zu hoch und da wollte er nicht nachgeben. Also, es war einfach viel, viel, viel Negatives eingepreist. Wir können noch zurückerinnern, vor einem Quartal gab es die Meldung von Facebook zu den Zahlen. Davor war sehr viel Positives eingepreist und an einem Tag, wie die Meldungen rausgekommen sind, wie die Zahlen rausgekommen sind, hat Facebook minus 25% hingelegt und ein Viertel seines Unternehmenswertes an der Börse vernichtet. Jetzt, diese Woche, war sehr viel Negatives eingepreist. Es hat keiner was erwartet und alle sind somit auf dem falschen Fuß erwischt worden Und deswegen ist der Börsenkurs von Facebook innerhalb von 24 Stunden um 20% nach oben gesprungen. In Summe, in der Börsenkapitalisierung hat Facebook ungefähr 85 Milliarden Dollar Wert Steigerung erfahren. Eines der wesentlichen Punkte oder zwei Punkte waren es eigentlich, die hier die Anleger überrascht haben. Der Zuckerberg hat auch einen Entlassungsplan jetzt mal veröffentlicht und damit macht er etwas, was die Marktteilnehmer schon länger gefordert haben, dass auch Facebook hier Arbeitsplätze abbauen muss. Und daneben hat Facebook einen Aktienrückkaufsprogramm beschlossen und das wird in diesem Jahr ungefähr einen Wert haben von 70 Milliarden Dollar. Und wenn man sich das überlegt, alleine dieser Kurssprung, den wir jetzt gesehen haben, ist höher als dieser beschlossene Aktienrückkaufsprogramm von Facebook. Und deswegen hat die Aktie so eine radikale Bewegung nach oben gemacht. So, und was ist jetzt daneben passiert? Gestern haben wir auf die Zahlen von Apple, Amazon und Google gewartet. Die sind in diesem Fang-Aktienkonglomerat hier drinnen mit Facebook. Und die Marktteilnehmer haben begonnen, sehr hohe, sehr positive Erwartungen, Überraschungen einzupreisen. Die haben also quasi gehofft, dass ja, bei denen Ähnliches sie überraschen wird wie bei Facebook. Und da sind die Kurse teilweise von solchen gigantischen Unternehmen, von so Riesenunternehmen, gestern vor den Zahlen um teilweise 6, 7, 8% gestiegen. Völlig abnormal. Um dann die Zahlen zu sehen und dann einen ja, Realitätsgruß zu bekommen, weil dann wie im freien Fall die Kurse sofort wieder zurückkorrigiert haben auf eine Ebene, wo diese Kurse waren vor der Facebook-Meldung. Und das ist deswegen interessant, weil wenn solche Zahlen rauskommen, dann gibt es Anleger, die vor noch einigen Tagen sehr, sehr panisch oder negativ waren, weil sie die Zahlen bekommen haben aus dem vergangenen Jahr, die Depotauszüge in die Hand bekommen haben und dann eigentlich komplett rausgehen wollten und dann kommt so eine kurzfristige Spekulationswelle und dann stellen sie sofort die Fragen, ah, wieso bin ich da nicht dabei und was kann ich machen und dann müssen wir da unbedingt kaufen und jetzt geht es nach oben. Ich habe eines gelernt und habe in den 90er Jahren mit dem Kapitalmarkt mich begonnen zu beschäftigen und ich habe zwei wichtige Lektionen gelernt, manches auch sehr schmerzhaft, aus eigenen Fehlern. Erstens, wenn eine sehr starke Meinung beginnt, sich durchzusetzen, wenn fast alle das Gleiche sagen, dann baut sich sehr viel Potenzial für Überraschungen auf und alle Kurse, die Richtung Mond fliegen, werden von Newton früher oder später auch wieder zurückgeholt. Und die Realität grüßt. Das heißt, es ist immer wieder ganz gut, sich aus der breiten Masse rauszunehmen, möglicherweise zu beobachten, was wird überall gesagt, wenn man so nah an den Märkten dran ist und wenn nicht, dann sich jemanden hier als Fachmann zu sichern, an seine Seite zu holen, der sagen kann, was wird so im Chor rundherum gesungen? Was ist quasi schon eingepreist? Und da muss ich sehr vorsichtig sein, aufgrund von eben diesen Nachrichten dann Handlungen zu setzen, weil da bin ich in der Informationskette zu weit hinten. Das ist im Positiven wie im Negativen nicht besonders gut. Ich weiß jetzt nicht, von wem die Aussage ist, aber im Zusammenhang mit den Kapitalanlagemärkten gibt es so eine Aussage, so ein Zitat. If you panic, panic first. Das heißt, wenn du panisch wirst, egal in welche Richtung, nach oben, nach unten, dann schau, dass du der Erste bist, weil wenn einmal die Herde sich in Bewegung gesetzt hat und man rennt dann dort mit, dann ist man entweder zu spät dran oder es ist maximal die Massenträgheit, die einen dann mitträgt, aber es ist nicht die eigene freie Meinung. Und auch wenn die Märkte so wie jetzt extrem stark nach oben ziehen, es ist immer wieder ganz gut, sich aus der Distanz die Frage zu stellen, in welcher Phase befinden wir uns. In Bullenmärkten, wenn also alles nach oben geht, längere Zeit nach oben geht und solche Phasen werden wir wieder haben. Wir werden saubere Bullenmärkte haben, die nicht nur ein paar Wochen dauern, sondern Monate, Jahre dauern. In Bullenmärkten ist es egal, wenn man etwas teuer kauft, weil die Kurse weiterhin eben nach oben gehen. In Bärenmärkten, in einer Phase, wo wir jetzt aktuell sind, können teure Käufe sehr teuer werden, weil man dann Spitzen kauft und bei der nächsten Korrektur ist man vielleicht tiefer als bei den letzten Tiefs. Und da muss man das verstehen. Ich sage nicht, dass man in solchen Phasen nicht kaufen sollte. Nein, sondern es geht darum, mit sich selber im Klaren zu sein und zu sagen, okay, wenn ich jetzt in irgendeinen Bereich investiere und dort was kaufe und das in mein Portfolio einbaue, dann reduziere ich meine Cashquote niemals auf null, um meine Handlungsfähigkeit auf jeden Fall zu bewahren. Und wenn eine Korrektur kommt, dann weiß ich, dass ich dort die Möglichkeit habe, nachzukaufen. Ich schaue maximal in einer Korrektur, wie weit korrigiert das Ganze zurück. Gehen wir mit der aktuellen Korrektur überhaupt auf die Ebene der alten Tiefs? Gehen wir sogar tiefer oder drehen wir schon vorher? Und das, was wir jetzt kurzfristig sehen, ist, dass Ende letzten Jahres so viele große Vermögensverwalter der Meinung waren und sich auch so positioniert haben, dass das erste Halbjahr 2023 eher schwach wird. Das heißt, sie haben Cash zurückgehalten und haben gewartet und haben gesagt, okay, wenn jetzt mal Rückschläge kommen, dann kaufen wir da hinein. Und im Moment erleben wir eine Situation, dass die Rückschläge nicht wirklich voll bis zu den Tiefs durchgehen können, weil es immer früher und früher schon nervöse Marktteilnehmer gibt, die schon beginnen zu kaufen. Und sobald größere Kaufpositionen hineingestellt werden, rennen die anderen hinterher. Und somit passiert eines, dass diese gesunden Ausatmenbewegungen des Marktes nicht nach unten komplett durchgezogen werden können, weil schon sehr früh wieder Gegenbewegungen einsetzen. Das sehen wir teilweise auch bei Tagesentwicklungen. Da kommt irgendeine Zahl raus und in den ersten paar Stunden gibt es eine Korrektur und danach dreht der Markt sofort noch während des Tages nach oben. Das ist ein Zeichen dafür, dass sehr viel für Investitionen vorgesehene Liquidität an der Seitenlinie ist und darauf wartet, eben in die Märkte hineingehen zu können. Und deswegen dreht dann der Markt unangekündigt, weil die Stimmungslage sich so herausetabliert hat, dass diejenigen, die Cash auf die Seite gestellt haben, dann beginnen immer früher und früher hinein zu investieren. Es ist aber ganz, ganz schwierig, das merke ich auch von einzelnen Investoren, die schon länger an den Märkten präsent sind, sich dieser Massenbewegung zu entziehen, weil wenn eine längere Aufwärtsbewegung, es genügt schon ein paar Monate, da ist, dann werden diese Vergangenheitscharts, speziell vom Verkauf aus der Finanzindustrie, gleich wieder dafür verwendet, um den Kunden zeigen zu können, schau, wenn du da jetzt investierst, dann geht es so nach oben und die Grenze nach oben ist noch weit nicht erreicht, weil die sogenannten All-Time-Highs, also die früheren Hochs, sind auf viel höheren Niveaus und so wird Kapital angesaugt. Ich habe einen sehr lieben, netten Kunden, mit dem wir schon sehr lange arbeiten und wir haben in November 2021 bestimmte Teile des Portfolios realisiert, weil das aus der früheren Zusammenstellung nicht ganz gepasst hat. Und wir haben damit die Cashquote im gesamten Investment in etwa auf 35% erhöht. Jetzt haben wir das gemeinsam angeschaut und die erste Aussage ist, naja, also diese 35%, die in Cash sind, das ist schlecht, weil die Inflation klaut uns die Kaufkraft und warum investieren wir das nicht schneller? Und das ist die typische Aussage, er hat mir das nachher auch gesagt, ja, da hat er sich mit jemandem unterhalten aus deiner Bank und da wird argumentiert, du musst unbedingt investieren, weil sonst wird dir die Kaufkraft genommen durch die Inflation. Aber es wird ihm nicht gezeigt, dass aus diesem zufällig richtigen Zeitfenster als Verkaufssituation, wo wir im November 2021 verkauft haben, hätten wir das dort gelassen, wo es vorher war, dann hätten wir bis jetzt so in etwa 26-27% Minus verbucht. Das hätten wir also nicht nur die Inflation nicht geschlagen, sondern zusätzlich einen Kursrückgang. Aber diese Relation wird nicht hergestellt. Zugegebenermaßen, auf lange Sicht, das in Cash zu halten, ist nicht besonders sinnvoll. Aber wenn kurzfristig, zufällig, so eine Entscheidung uns geholfen hat, dass wir die Cashquote dort erhöht haben und mit diesem Teil dem Kursrückgang entgangen sind, dann ist das auch ein Gewinn. Auch wenn wir jetzt kurzfristig keine inflationsübertreffende Steigerung erreicht haben. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht hinterherlaufen, sondern strukturell langsam versuchen zu überlegen, wo und wie können wir langsam wieder die Cashquote dafür nutzen, dass wir in manche Bereiche hinein investieren, aber brauchen uns nicht unbedingt treiben zu lassen. Die zweite Lektion, die ich gelernt habe, war, dass Unternehmen, die sehr, sehr hohe Gewinnprognosen vor sich hertragen, da preist der Kapitalmarkt, wenn die Marktteilnehmer das auch glauben, dann preist der Kapitalmarkt sehr hohe Gewinnerwartungen ein und ewig können vom allgemeinen Wachstum losgekoppelte Wachstumsperspektiven nicht gehalten werden. Da baut sich dann auch wieder Enttäuschungspotenzial auf. Und es ist dann immer nur die Frage, welche Rahmenbedingungen helfen solchen Unternehmen aus dieser überzogenen spekulativen Wachstumsphase, wo sie dann zu teuer werden, irgendwie in der Realität zu landen. Und da haben wir immer wieder Beispiele, dass Unternehmen abnormal hoch bewertet werden, weil sehr viel Wachstum erwartet wird. Und es ist immer die Frage, ob die das und vor allem wie lange sie liefern können. Und große Konglomerate sind immer gefährlich dafür, dass hier die internen Zahlen verschleppt werden, weil große Konglomerate die Möglichkeit haben, zwischen den einzelnen Segmenten oder einzelnen Tochtergesellschaften Kosten meist hin und her zu schieben. Und Tochtergesellschaften, die vielleicht nicht so gute Umsätze haben und nicht so hohe Gewinne ausweisen würden, dort die Kosten rauszunehmen und woanders hinzuschieben. Und so kann sehr leicht das Gefühl entstehen, das ist eh alles in Ordnung, weil es wird in allen Segmenten immer Gewinn ausgewiesen. Wenn wir aber näher hinschauen und uns die Bilanzen anschauen, dann merken wir, dass also hier ein wenig kreativ getrickst wird, sagen wir mal so. Deswegen muss ich als Anleger nicht nur auf die Marketingmeldungen und das, was in den Prospekten stehen, schauen, sondern idealerweise habe ich hoffentlich jemanden an meiner Seite, mit dem ich das auch ein bisschen kritisch beleuchten kann und sehen kann, wo sind denn die Gefahren. Das Problem ist, wir haben kein makroökonomisches Modell, das uns tatsächlich zeigt, was morgen passiert. Fast alle Analysen, die ich so in die Hand bekomme und lese, und das muss man mal, es lohnt sich, das einmal anzuschauen, was wird in den Analysen geschrieben? Es wird immer die Vergangenheit erklärt. Und die Vergangenheit zu erklären, ist recht einfach. Es gibt für alle Bewegungen Erklärungen, die man findet, die logisch klingen, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Aber es gibt keine Modelle und deswegen sehen wir auch in den Analysen keine Analysten, die sagen, was morgen passieren wird. Warum? Weil die Kurse, die wir morgen, übermorgen in einem Jahr sehen, die rundherum Ereignisse einpreisen, die davor passiert sind. Und wir haben nun mal keine Ahnung, was in einem Jahr rundherum makroökonomisch passieren wird. Und deswegen können wir auch nicht sagen, wie tatsächlich die Kurse sich weiterentwickeln. Wenn wir uns also jetzt die Frage stellen, geht diese Rallye so massiv weiter, wie wir es jetzt gesehen haben, dann können wir nur anschauen, wie sind die Parameter. Wenn die Geldpolitik weiterhin gelockert wird, dann dürfte diese aktuelle Erholung weitergehen, weil sehr, sehr viel Pessimismus vorausblickend eingepreist war und eine geldpolitische Lockerung dazu führen kann, dass also hier trotzdem diese Erholung weitergeht. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Zentralbanken weiterhin sich darauf konzentrieren, dass sie die Liquidität straffen, die Zinsen erhöhen und Liquidität aus den Märkten ziehen. Es könnte aber sein, dass etwas passiert, was die Notenbanker dazu führt, trotzdem von dieser Straffung abzuweichen. Ein Grund könnte sein, wir hören und lesen darüber immer wieder, dass im amerikanischen Haushalt wieder die Verschuldungsproblematik da ist und die Schuldenobergrenze bis Ende März irgendwie entweder wieder verschoben werden muss oder sonst hier Probleme winken. Und das könnte zum Beispiel die amerikanische Notenbank dazu veranlassen, die Liquiditätsstraffung wieder zu lassen und zu lockern. Es könnten die Spannungen zwischen China und Taiwan ansteigen. Das sind Ereignisse, die dazu führen könnten, dass die Notenbanken doch wieder Liquidität in die Märkte pumpen. Sollte zwischen Taiwan und China die Spannungen weiterhin ausarten, dann dürfte das Europa sehr stark betreffen. Europa profitiert im Moment davon, dass China wirtschaftlich wieder nach der Pandemie sich aufbaut und zieht uns mit. Aber sollte dort die Spannung losgehen, dann könnte das Europa betreffen. Dann, wenn man ein bisschen schwarzen Humor ins Spiel bringt, könnte eine Pandemie 2.0 daherkommen, dass plötzlich eine wieder aggressive Form des Covid-Virus auftaucht und deswegen wieder irgendein Lockdown passieren müsste, dann wäre das wieder auch für Lockerung notwendig. Und wir merken, all diese Themen, die so daherkommen, sind Überraschungen, die die Notenbanker dazu zwingen könnten, wieder Liquidität den Märkten zur Verfügung zu stellen. Und deswegen werden sie ohne externe Schocks die Liquidität den Märkten nicht wiedergeben. Weil dann würden sie die Handlungsfähigkeit komplett einschränken im Falle des echten Ernstfalles. Also ohne Ernstfall hier die Liquidität zu erhöhen, wäre Nonsens. Und somit können wir davon ausgehen, dass die Notenbanker, solange die Zahlen nicht zeigen, dass die Wirtschaft wirklich sehr, sehr hart landet und die Rezession sehr hart wird, solange wird es keine Lockerung geben. Und das führt auch dorthin, dass diese Rallye recht bald wahrscheinlich die Luft verlieren dürfte, weil die Rahmenparameter dafür, dass hier das passiert, was notwendig ist, damit unser Feuer weiterbrennen kann, dass die Rahmenbedingungen da ausbleiben. Ja, und mit diesen Gedanken schließe ich jetzt mal diese Woche. Wir werden uns anschauen, was am Wochenende noch daherkommt und wie wir nächste Woche weitergehen. Da werde ich die Podcasts wieder aus den Bergen aufnehmen und mal schauen, wie ich neben dem Pulverschnee noch mit den Märkten mich beschäftigen kann. Ich wünsche ein angenehmes Wochenende, einen angenehmen Wochenstart dann wieder, wer Skifahren geht. Dann eine herrliche Zeit und schöne Pisten. Ich glaube, ab Montag, Dienstag kommt sogar die Sonne und dann kann man das richtig genießen. Und wir hören uns auf jeden Fall hier wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.